Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im ersten Quartal 2015. Für Ihre Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle übergebe ich das Wort an Herrn Christian Groß. Schön, Herr Groß.
Ja, guten Morgen und herzlich willkommen auch von meiner Seite. An den Operator noch der Hinweis, wir haben, ich glaube, die englische Stimme auch auf der deutschen Tonspur. Vielleicht können Sie das nochmal überprüfen, bitte. Also, wie immer zum ersten Quartal wird Sie CFO Dieter Wemmer durch die Ergebnisse führen und danach für Ihre Fragen zur Verfügung stellen. Ich übergebe an Herrn Wemmer.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auch sehr herzlich zu unserer Pressekonferenz zu dem ersten Quartal 2015. Und ich hoffe, Sie haben alle die Präsentation vor sich auf dem Schirm oder vor sich liegen. Ich fange an mit der Seite 3 mit den Highlights im ersten Quartal. Wie Sie sehen, erreicht auch die Digitalisierung immer stärker unsere Standardprozesse. Wir zeigen hier immer so ein, zwei Beispiele auf der Seite, wie hier in Frankreich oder jetzt in Deutschland in der Krankenversicherung. Und das ist sicher das Thema, was dann in den nächsten Jahren noch viel stärker und mit höherer Geschwindigkeit auf uns zukommen wird. Dann hatten wir im ersten Quartal in Deutschland zwei größere Winter- oder Windstürme zu verzeichnen. Niklas und Mike, die mit insgesamt 150 Millionen die Allianz Versicherung spezifisch belastet haben. Unser lang bestehendes Joint Venture mit UniCredito im Vertrieb von... Wir haben immer noch die englische Übersetzung in unserem Kanal. Könnten Sie noch immer schauen, dass wir die beiden Kanäle getrennt bekommen? Das stört etwas bei meiner Präsentation.
Entschuldigen Sie bitte.
Gut. Dann also das Joint Venture mit UniCredito, was ja im Leben schon seit vielen Jahren sehr gut läuft und auch jetzt mit neuen Verkaufsrekorden von fondsgebundenen Policen im ersten Quartal wieder sich sehr lebhaft in Erinnerung gerufen hat. Da beginnt jetzt auch der Vertrieb von Autoversicherung in viel größerem Umfang als vorher. 15.000 Policen im ersten Quartal für einen Rollout von einem Vertriebskonzept ist ein sehr guter Anfang. Dann im Asset Management, das wird ja sicher nachher in der Fragerunde einer der Schwerpunkte werden. PIMCO hat mit 87% Outperformance auf 3-Jahres-Basis, schließt nahtlos an ihre hohe Leistung an Investment Performance an. Und das ist das, was PIMCO immer ausgezeichnet hat und das klappt weiterhin super gut. Allianz Global Investors, unser kleinerer, aber sehr, sehr feiner Asset Manager mit 6 Milliarden Inflows im Quartal auch wieder sehr, sehr gute Leistung. Investitionen, wieder eine Dokumentation, dass unsere Infrastrukturinvestments weiter fortschreiten. Colchester Garrison ist einer der größten und modernsten Garnisonsstandorte der britischen Armee. Und da sind wir jetzt der langfristige Mitvermieter geworden. In den USA, Fireman's Fund, ist die Veränderung und der Neubeginn auf sehr gutem Kurs. Einerseits ist das Privatkundengeschäft per 1. April an ACE verkauft, wird also finanziell im zweiten Quartal gebucht. Und der Verkauf der Commercial-Produkte, also des gewerblichen Geschäfts unter dem Brandname Allianz, ist sehr gut vom Maklermarkt aufgenommen worden und unsere Volumina liegen da oberhalb unserer Erwartungen. Der Mikroversicherung, das ist eigentlich noch eine Nachmeldung vom Jahresende. Wir haben erstmalig 50 Millionen Kunden erreicht mit 2 Euro Durchschnittsprämie. Ich glaube, ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung von Entwicklungsländern. Ich glaube, wenn man die Bilder von Nepal im Fernsehen sieht, wird einem klar, wie wichtig Naturkatastrophendeckung sind für den Wiederaufbau von Ländern, die eben mühevoll Erreichtes immer wieder durch die Natur zerstört bekommen. Und damit gehe ich jetzt über in die Zahlen. 2,855 Milliarden Euro operativer Gewinn ist ein wirklich guter Start ins Jahr. Unser Ausblick fürs Jahr ist 10,4 Milliarden, also dividiert durch 4, 2,6 Milliarden. Also haben wir mit 250 Millionen im Plus geschlossen. Dabei ist auffällig sicher der große Sprung des operativen Gewinns in Leben. Da komme ich dann gleich im Detail zu. Umsatzmäßig, eigentlich eine Fortsetzung der Story vom Jahr 2014. Weiterhin große Umsatzsteigerungen in allen Bereichen. Werde ich auch nachher pro Segment im Detail erläutern. Und als Konsequenz des operativen Gewinns auch ein stark gestiegener Gewinn im Reingewinn. Seite 5, da geht es um die Eigenkapitalsituation. Zum einen, unser Eigenkapital ist auf 68 Milliarden gestiegen. Hier sind mehrere Effekte zu erwähnen. Zum einen natürlich fast 2 Milliarden Nettoergebnis. Zum anderen die Abschwächung des Euros gegenüber vielen Währungen. Das heißt, das Eigenkapital der ausländischen Töchter wird sozusagen in der Gruppenbilanz mehr wert. Und zum dritten natürlich die stark gestiegenen Preise in allen Vermögensgegenständen, also Aktienmärkte, festverzinsliche, alle auf Rekordpreisen. Und ich glaube, wir haben jetzt insgesamt vor Verteilung natürlich mit den Kundenansprüchen haben wir brutto knapp 100 Milliarden nicht realisierte Kursgewinne in der Bilanz. Und das schlägt sich natürlich dann auch teilweise in unserem Eigenkapital nieder. Das führt dann unter der klassischen Finanzkonglomerate-Solvabilität, also Solvency I, zu einer Steigerung auf 190%. Aber auf die Zahl guckt ja kaum noch einer. Alle gucken nur noch, was macht die Solvency II-Kapitalisierung. Und die reflektiert natürlich eher das ökonomische Umfeld und die Langfristigkeit unserer Lebensversicherung. Und da haben wir zum 31. März natürlich absolute Tiefpunkte der europäischen Zinskurven gesehen. Und danach hätten halt viele erwartet, dass unsere Kapitalisierung deutlich unter die 191% vom Jahresende gegangen ist. Aber wir haben mit in intensiver Arbeit und vielen Management-Actions knapp 20 Punkte kompensiert, denn der Markt ohne Gegenaktionen hätte das Ratio schon Richtung 170 bewegt. So, wenn wir jetzt mal auf das Wachstum umblättern, und ich glaube, das ist eigentlich eine der positivsten Entwicklungen für das erste Quartal, dass wir im Schadenunfallsegment brutto 13,9% Wachstum ausweisen, und wenn wir eben korrigieren die Akquisitionen, aber auch die Wechselkurseinflüsse, sind das immerhin noch 3,5%. Und da wir ja doch als Marktführer sehr stark in den etablierten Märkten führend sind, ist dieses Wachstum, glaube ich, sehr, sehr gut. Und wir haben ja immer in der Strategie ein Wachstum von 3% im Durchschnitt angestrebt. Und die 3,5% ist jetzt nach 2014, haben wir das schon wieder erreicht. Und das ist, glaube ich, ein sehr guter Start ins Jahr. Und Sie sehen ja auch, wenn Sie auf internes Wachstum schauen, verteilt es sich eigentlich sehr breit zwischen vielen Aktivitäten. Und das ist, glaube ich, ein guter Anfang. Von Akquisitionen kommt hier dazu einmal der Kauf des eines Teilagentennetzes von Unipol, was jetzt zum 1. Januar, ab 1. Januar voll verbucht wird. Und dann auch ein australisches kleineres Geschäft, was wir per 1. Januar erworben haben. Und dann ein interner Transfer, dass wir das internationale Krankengeschäft, was in Frankreich bis Mitte 2014 unter Leben ausgewiesen wurde, haben wir zu Allianz Worldwide Partners letztes Jahr transferiert. Und das führt dann auch zu diesem Riesenprämiensprung unter Allianz Worldwide Partners. Das wird aber dann in dem internen Wachstumsspalte auch das korrigiert, was es dann in einem echten Vergleich dann ist. So, Seite 7, die Ergebnisse des PNC-Geschäftes. Combined Ratio 2 Punkte höher. Das ist erstmal, kann man so sagen, ein schlechterer Start ins Jahr als letztes Jahr. Aber letztes Jahr hatten wir auch extrem wenig Naturkatastrophen im ersten Quartal. Und mit 1,9% sind die größeren Naturkatastrophen immer noch niedriger als der langfristige Durchschnitt. Allerdings, wenn ich die zahlreichen kleineren Wetterereignisse dazu rechne, dann haben wir fast mit 2,8% liegen wir eigentlich auf einem normalen, sage ich mal, wetterbedingten Start fürs Quartal. Bei kleineren Wetterevents, die für uns recht teuer waren, ist die lange Frostperiode, der harte Winter in den USA wieder zu nennen. Unser Privatkundengeschäft von Fireman's Fund, was wir jetzt erfolgreich verkauft hatten, hatte uns zum Abschluss eigentlich nochmal ein sehr schlechtes Quartal beschert. So, warum ist denn das erklärt, warum das versicherungstechnische Ergebnis runtergegangen ist? Warum ist Sonstiges so eine hohe Belastung von minus 100 Millionen? Das ist der Restrukturierungsaufwand für die Integration des von Fireman's Fund gewerblichen Geschäft in die AGCS USA. Das hatten wir eigentlich erst für das zweite Quartal erwartet, aber die Umstrukturierung und die Integration schreitet schneller voran und darum haben wir den Restrukturierungsaufwand schon im ersten Quartal gebucht. Im zweiten Quartal werden dann an dieser Stelle wird der Verkaufspreis, den wir für das Privatkundengeschäft erzielt haben, stehen und das waren $365 Millionen, also rund 330 Millionen Euro. Und wir erwarten dann nochmal 40 bis 50 Millionen Restrukturierungskosten im zweiten Quartal. Und dann dürfte das Thema soweit finanziell abgeschlossen sein. Dann muss es nur noch die Integration dann voll erfolgen. Seite 8 zeigt Ihnen die Combined Ratios, dann Schadenkostenquoten für die wichtigsten Märkte. Deutschland deutlich höher als im Vorjahr, aber das sind die 150 Millionen Schäden. Wenn ich das normalisiert rechne, ist Deutschland nach wie vor auf einer sehr guten Schadenkostenquote. Auch der Kostensatz in Deutschland ist leicht unter 26%, liegt also auf einem sehr, sehr guten Kurs. Dann hatten wir noch letztes Jahr als eins der Problemfelder Brasilien. Lateinamerika fällt hier immer noch auf mit einer Schadenkostenquote über 100%. Aber Brasilien ist auf dem richtigen Weg. Wir haben 26% Wachstum gehabt in Brasilien, vorwiegend Autogeschäft, viel Preissanierung hier und anderes Privatkundengeschäft. Und Brasilien hat das, was uns ja noch knapp 200 Millionen Verlust im vierten Quartal beschert hat, liegt mit einem Verlust von 8 Millionen auf einem guten Weg der Erholung. Seite 9, Zinsergebnis gestiegen. Das ist auf den ersten Blick überraschend, wenn man die ganzen Diskussionen über die Niedrigzinsen in Europa sieht. Aber bei der absoluten Zahl muss man zwei Dinge berücksichtigen. Der Euro ist wirklich gegenüber allen Währungen schwächer geworden. Das hat also schon auf die absoluten Zahlen Schweizer Franken, Dollar, Pfund etc., Australdollar einen Einfluss. Und zum anderen hatten wir aus Fremdwährungsanleihen, die wir in Euro-Bilanzen gehalten haben, letztes Jahr Verluste. Das erklärt die minus 23 Millionen vom letzten Jahr. Dieses Jahr plus 31 ist sozusagen der Retoureffekt. Die Wechselkurse dieser Fremdwährungsanleihen haben sich erholt. Insofern ist diese 50 Millionen plus ist mehr oder weniger dieser Swing vom letzten Jahr auf diesen Jahr. Laufende Rendite nur 7 Basispunkte kleiner für das Quartal. Also wenn man das mit 4 multipliziert, kommt man auf die Jahresrenditen. Und im Wiederanlagezins haben wir noch 2,1% erzielt. Das ist erstaunlich hoch, werden viele sagen. Das ist erklärt, weil wir zum einen sehr stark noch am Anfang des Quartals investiert haben und nicht zum Ende des Quartals, und andererseits auch von der Mischung, wo waren Gelder zur Neuanlage, war viel außerhalb der Eurozone, wo die Zinsen auch noch höher sind, und dann haben wir auch Laufzeit leicht verlängert und mehr Firmenanleihen geschrieben. Das erklärt die 2,1%, aber ich glaube nicht, dass die sich so leicht halten lassen. Wenn wir jetzt zum Lebensgeschäft weitergehen, sehr, sehr gutes Wachstum, insbesondere starke Steigerung des Unit-Link-Geschäftes, die 56% plus im Wachstum im Umsatz in Italien. Darin verborgen ist eine Verdopplung des Unit-Link-Geschäftes, vorwiegend verkauft über Unicredito, wie ich schon am Anfang bemerkt habe. Das Minus in Frankreich ist zum Großteil erklärt durch den Transfer des internationalen Krankengeschäfts nach AWP. Aber auch in Frankreich haben wir das Einmalprämiengeschäft zurückgefahren, weil das, glaube ich, in diesem Zinsumfeld weniger passend ist und auch keine attraktiven Neugeschäftsmargen bietet. Dann ist noch zu erwähnen, dass Asien, der asiatische Raum hier ist, Taiwan an erster Linie zu nennen, weiter im Unit-Link-Geschäft stark wächst. Und auch in Osteuropa ist zwar das Wachstum nur klein, aber ein guter Shift zu Risikoprodukten, die wir ja besonders fördern wollen. Wenn wir jetzt auf das operative Ergebnis, Seite 11 des Lebensgeschäftes, übergehen, großer Sprung in der Investmentmarge, das ist getragen von drei Effekten. Zum einen, die boomenden Aktienmärkte haben uns auch hier höhere Gewinne beschert. Teilweise haben wir Gewinne realisiert, teilweise haben wir auch Handelsgewinne aus Derivativprodukten. Dann fallende Zinsen bescheren uns überall da, wo wir Zinsabsicherungsderivate nutzen, zusätzliche IFRS-Gewinne und drittens auch wieder wechselkursgetriebene Veränderungen. Vielleicht wäre es fair zu sagen, dass wir vielleicht 200 Millionen Euro aus dieser Investmentmarge sind mehr Einmaleffekte. So bleibt aber mit 900 Millionen Euro immer noch ein sehr starkes operatives Ergebnis übrig, wo natürlich auch der Dollar und die größere Bedeutung damit unseres amerikanischen Lebensgeschäftes, die ja auch in den letzten anderthalb Jahren sehr stark gewachsen sind, trägt natürlich auch zu einem höheren operativen Ergebnis bei. Und damit würde ich dann nochmal auf die Neugeschäftsmarge der einzelnen Länder überblenden. Neugeschäftsmarge ist gefallen, getrieben von den niedrigen Zinsen, weil man ja der Neugeschäftsmarge halt die zukünftigen Gewinne der einzelnen verkauften Police ermittelt, und da muss man halt die zukünftigen Zinsen und nicht die historischen Zinsen berücksichtigen. Dafür haben wir uns eigentlich mit plus 1,5% sehr, sehr gut gehalten. Und Sie sehen, dass Frankreich das einzige Land ist mit einer negativen New Business Marge. Hier haben wir dann auch größere Bemühungen der Preisneugestaltung bei Gruppenverträgen und auch Veränderung des Neugeschäftsmix uns für die nächsten Quartale auf die Fahne geschrieben. Ich gehe jetzt nochmal auf die Investmentmarge. Hier sind mehrere Dinge, glaube ich, zu beobachten. Zum einen sind unsere Kundenreserven, also Reserven für die Verpflichtung gegenüber den Kunden, von 357 Milliarden Euro auf 397 Milliarden gestiegen, also plus 40 Milliarden. Das ist das starke Neugeschäft des Jahres 2014, aber auch natürlich die Zinsgutschriften, die wir den Kunden gutschreiben. Das ist also eine starke Steigerung. Wenn man jetzt dagegen vergleicht die Anlagen, die wir zur Bedeckung der Kundenverpflichtungen haben, da ist der Anstieg dieser Anlagen noch deutlich höher. Das liegt eben daran, dass die Anlagen auf Marktwert gemessen werden und die niedrigen Zinsen die Marktwerte von allen festverzinslichen Anlagen nach oben getrieben haben, und da, wo wir in Equities investieren, wir von der OS an der Börse stark profitieren. Das heißt, wir haben jetzt 100 Milliarden mehr Kapitalanlagen in Marktwert zur Bedeckung unserer Kundenreserven, und das erlaubt uns auch langfristig unser Geschäft, glaube ich, zur Zufriedenheit der Kunden, aber auch der Aktionäre weiterführen zu können. Die Einmaleffekte aus realisierten Gewinnen sieht man sehr stark in dieser stark gestiegenen Bruttomarge oder auch den Nettorealisierungserlösen 0,7. Davon geht der größte Teil aber kalkulatorisch an die Kunden, sodass die Investmentmarge netto mit 0,3%, die ist gerundet von 25 Basispunkten, liegt die auf einem Niveau, was deutlich über dem historischen Vergleich liegt. Deswegen meine 200 Millionen Korrektur heißt dann hier, dass für das Quartal, würde ich eher sagen, 20 Basispunkte ist immer noch eine sehr gute Marge, weil multipliziert mit 4 ist das 80 Basispunkte. Und das liegt leicht oberhalb der historischen Durchschnitte. Jetzt komme ich zum Asset Management. Wenn man auf die Seite 14 auf den ersten Blick schaut, sieht hier alles super aus. Die verwalteten Vermögen für Dritte auf 1.408 Milliarden gestiegen. Aber wenn man dann auf die Details schaut, sieht man, dass eben 10% plus aus Wechselkurseffekten kommen und dass die Abflüsse bei PIMCO mit minus 5% zu Buche schlagen. Das starke Ergebnis von Allianz Global Investors mit plus 6 Milliarden leider dann bei der Größe der verwalteten Gelder nur 0,5% ausmacht. So, ist das jetzt gut oder schlecht? Die PIMCO-Abflüsse liegen eigentlich ziemlich genau auf der Entwicklung, die wir für das Quartal erwartet haben. Wir haben ja gesagt, basierend vom vierten Quartal, wo wir ungefähr den doppelten Betrag hatten, dass wir jetzt Monat für Monat eine Reduktion der Ausflüsse erwarten, und diese Erwartung ist auch eingetreten, Januar bis März, und ich kann sogar bestätigen, dass sie sich im April gut fortgesetzt hat. Insofern ist der Ausblick, den wir im Februar gegeben haben, und die Erwartungen sind ziemlich eingetreten. Und auf Seite 15 sehen Sie auch, dass das Wechselkurs und auch natürlich die fallenden Zinsen mit positiven Effekten auf die Marktwerte von Festverzinslichen auch bei den Erträgen und Umsätzen unseres unserer beiden Asset Manager sehr positiv zu Buche geschlagen haben. Bei PIMCO ist das Minus weitgehend durch den Dollar kompensiert worden und Allianz Global Investors, da kommen alle Effekte positiv zusammen, darum der Sprung um plus 26%. Und wie übersetzt sich das Ganze jetzt in operative Ergebnis? Da ist gegenüber dem Vorjahresquartal sind die operativen Erträge um 14% zurückgegangen. Und Sie sehen auch auf der Seite deutlich, dass das um 82 Millionen verbessert worden ist durch den Dollar-Wechselkurs. Wir haben hier natürlich die Volumenabflüsse bei PIMCO und auch, da wir an die Zukunft von PIMCO glauben und den positiven Turnaround, haben wir bei den Kostenstrukturen eben nicht reduziert auf das gefallene Volumen, sondern setzen auf den Wiederaufbau und Rückkehr zu besseren Zeiten. Das hat dann natürlich auch Effekte auf die Kostenquote von PIMCO, die von 52% auf 62% gestiegen ist. Zum Abschluss dann noch das sogenannte Corporate Segment. Das ist, wo die Holdingkosten verbucht werden, aber auch unsere sonstigen Konzernaktivitäten. Da beträgt der Verlust nur 100 Millionen fürs Quartal. Das ist zum einen hat sich der Trend zu leicht schwächeren Verlusten schon in den letzten Quartalen gezeigt, aber wir haben auch hier im vierten Quartal einen Einmaleffekt durch Änderungen der betrieblichen Altersvorsorge bei unseren deutschen Mitarbeitern. Nicht, dass wir die für die Mitarbeiter verändert haben, aber wir haben die Verwaltung und die Bilanzierung in der Holdinggesellschaft konzentriert. Und dadurch haben sich die Kostenverrechnungen zwischen Mutter und Töchter verändert. Wir werden diese Bündelung und Konzentration auch noch in den nächsten Jahren fortsetzen. Das geschieht halt stückchenweise nach den verschiedenen Plänen und erwarten daher nochmal ähnliche Ergebniseffekte in 16 und 17. Damit komme ich zum Schluss. Der operative Gewinn in Kombination mit leicht höheren realisierten Gewinnen und nur minimalen Abschreibungen im ersten Quartal 15 führen zu einem deutlich verbesserten Ergebnis vor Steuern. Der Steuersatz ist um 2 Prozentpunkte gesunken und das ist nicht die Folge von aktivem Steuermanagement, sondern ganz einfach eine Mixfrage. Ich habe Ihnen ja eben gezeigt, dass PIMCO mit einem geringeren Anteil zum Quartalsergebnis beiträgt und PIMCO als kalifornische Gesellschaft hat einen Steuersatz von 38% und das macht hier in der Mixrechnung einen guten Prozentpunkt aus, wenn PIMCO halt weniger Ertrag bringt, sodass unser effektiver Steuersatz dadurch sinkt. Und damit bin ich gleich bereit für Ihre Fragen. Lassen Sie mich gerade noch kurz nochmal zusammenfassen. Guter Start ins Jahr, 11% Wachstum, operatives Ergebnis unterstützt, glaube ich, sehr gut unseren Ausblick fürs Jahr von 10,4 Milliarden und der Nettoquartalsüberschuss von 1,8 Milliarden. Liegt wahrscheinlich doch deutlich über den Ergebniserwartungen, die viele Analysten vor unseren Bekanntgaben hatten. Und Bilanz- und Kapitalposition präsentiert sich in unveränderter Allianzstärke. Und damit habe ich meinen Vortrag jetzt erstmal beendet.
Ja, vielen Dank. Sie geben nochmal Frau Dugan die Anweisungen, wie man eine Frage stellen kann.
Meine Damen und Herren, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Noch einmal, das ist Stern 1, um heute eine Frage zu stellen. Wir nehmen unsere erste Frage heute von Michael Flemig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, Herr Dr. Wemmer, Herr Groß, Michael Flemig, Börsenzeitung. Ich fühle mich herausgefordert, mal nicht zu PIMCO zu fragen. Ich versuche es mit drei Themen, mit den Kapitalanlageergebnissen, dann mit Solvency und zur Neugeschäftsmarge. Kapitalanlageergebnis im Lebensversicherungsgeschäft, da hat sich der operative realisierte Gewinn ja verdreifacht auf 2,4 Milliarden Euro. Könnten Sie mal schildern, welche Überlegungen hinter diesen hohen Realisierungen stecken und wie sie sich auf Aktien und Anleihen verteilen? Zweite Frage zum Zinsumfeld und Neugeschäftsmarge. Sie hatten ja auf die 1,5% hingewiesen, hatten gleichzeitig auch darauf hingewiesen, dass das zum Ende Quartal ja weiter gefallen ist, der Zins. Sie werden gegensteuern. Welche Neugeschäftsmarge halten Sie denn mittelfristig für realistisch? Wo bewegt sich das Lebensversicherungsgeschäft dorthin? Und die dritte Frage zu Solvency. Wenn Sie sagen, Sie hätten gegengesteuert und 20 Prozentpunkte dadurch gemacht, welche Maßnahmen waren das denn? Das ist ja doch erheblich. Und vielleicht auch noch ergänzend zu Solvency. Es gibt hier so die Diskussion, dass das Insolvency 2 USA als Drittland gleichwertig oder nicht gleichwertig behandelt wird. Wenn es da eine ungünstige Entscheidung für die Allianz oder für die Assekuranz allgemein gibt, wie viel Prozent macht es denn auf die Solvency 2 Quote aus? Dankeschön.
Gut, Herr Flemig, das sind natürlich drei spannende Fragen direkt zum Anfang. Gut, dann fangen wir an mit der New Business Marge von 1,5 Prozentpunkten. Ich glaube, dass wir durchaus die 1,5 Prozent halten können und uns wieder Richtung 2 Prozent entwickeln können und auch wollen, wenn wir am Neugeschäftsmix weiterarbeiten und das ist auch das, was wir intensiv tun. Das hängt auch dann wieder zusammen mit unseren Maßnahmen für die Solvenzquote. Welche Maßnahmen sind das? Wir haben überall geschaut, wo die Länge unserer Aktiva noch nicht ausreichend war, um die Langfristigkeit der Liabilities zu bedecken. Also wir haben technisch ausgedrückt die Duration auf der Investmentseite verlängert. Das kann man auch gut sehen auf der Folie mit den Lebenskapitalanlageergebnissen. Da ist so rechts unten ist die Duration von Assets und Liabilities und da sind die Aktiva auf über 9 Jahre jetzt im Durchschnitt gestiegen. Das ist, wenn Sie das im Vorquartal sehen, haben wir da einiges unternommen. Und dann haben wir eben, um diese Duration-Verlängerung zu erzielen, musste man halt bestehende Anlagen auch verkaufen und neu anlegen. Und bei diesem Verkaufsprozess kommt es im heutigen Finanzumfeld zwangsläufig zu Gewinnrealisierungen. Weil alle unsere Papiere haben inzwischen Kursgewinne. Also es ist, ich glaube, nur noch die paar Anlagen, die wir in dieser österreichischen Hypoadria haben. Das ist wahrscheinlich eines der wenigen Papiere, wo wir nicht von Kursgewinnen sprechen können. Ansonsten die Kursgewinne bei den Kapitalanlagen, ich glaube, wir können es... Das ist jetzt komplizierter. Die Kursgewinne haben zwei verschiedene Treiber. Der eine Treiber ist aktive Realisierungen, also wo wir verkauft haben. Da drin enthalten sind Aktien mit rund 800 Millionen Euro. Dann gibt es, glaube ich, 600 bis 800 Millionen, die kommen aus Handelsgewinnen. Das heißt, das sind Derivative, die wir zur Absicherung haben oder da, wo wir Fremdwährungsanleihen haben. Und die Veränderung der Fremdwährung geht immer sofort durch die Gewinn- und Verlustrechnung wie ein separates Handelsergebnis. Das macht einen Teil aus, das ist eben der schwache Euro. Und dann kommen eben 400 Millionen oder dann 1 Milliarde, die dann noch übrig bleibt, kommt von Kursgewinnen aus Festverzinslichen. Und gut, ist das jetzt ganz ungewöhnlich? Nein, glaube ich nicht, denn wir investieren ja auch in Aktien, um Kursgewinne zu erzielen. Wir haben ja seit mehreren Jahren jetzt diese Steigerung der Real Asset Quote, also der handfesten Assets, wenn ich es mal salopp übersetze. Und dann muss man natürlich auch mit mehr Kursgewinnen rechnen, sonst brauchten wir ja nicht in Aktien zu investieren. Und wenn die Börsen so stark steigen wie jetzt in den letzten 4 Monaten, dann muss man sicher da auch den ein oder anderen Kursgewinn mitnehmen. Die Maßnahmen Solvency II habe ich ja schon gesagt, Duration-Verlängerung, aber auch andere kleinere Aktivitäten, Überprüfung auch der Gewinnverteilungen, Überprüfungen von unseren Pensionsverpflichtungen für interne Pensionen, also nicht Kundengelder. Und auch, dann haben wir ja ein Hybridpapier herausgegeben, was auch 4 Punkte positiv zur Solvenz beigetragen hat. Ich glaube, damit habe ich alle Fragen beantwortet.
Ja, herzlichen Dank.
Die nächste Frage, bitte.
Wir kommen zu unserer nächsten Frage von Oliver Süß von Bloomberg. Bitte schön.
Guten Morgen. Ich hätte auch noch ganz kurz eine Zusatzfrage zu dem Thema Solvenzquote. Wenn es jetzt im ersten Quartal so eine starke Schwankung gesehen hat, ist es Standard oder sind Sie jetzt mit den Maßnahmen, die Sie ergriffen haben, dann quasi auf einem stabileren Niveau angekommen oder wird dann noch abhängig von den Märkten weitere ähnliche Maßnahmen irgendwie dann noch zu erwarten sein? Dann die Buchgewinne, wo Sie gesagt haben, da stehen jetzt ungefähr so 100 Milliarden in den Büchern, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, vorher, ganz am Anfang Ihrer Einführung in Herr Wemmer. Wie teilt sich das denn so ungefähr auf und können Sie das vielleicht so ein bisschen historisch einordnen? Ist das Rekordniveau? Und dann noch zwei Fragen oder eine Frage zu PIMCO. Wenn man die Investoren in griechische Anleihen irgendwie sich so anschaut, ist PIMCO da ganz weit oben auf der Liste. Stimmt Sie das so ein bisschen, werden Sie da so ein bisschen, muss man da nicht vielleicht so ein bisschen aufpassen, dass PIMCO da nicht vielleicht zu viele Risiken nimmt? Ist das so ein Zeichen, dass man bei PIMCO gerade schon sehr viel auf die Performance achtet und vielleicht dann deswegen auch extrem viel bei Griechenland auf sich engagiert? Und letzter Punkt, da wollte ich noch gefragt haben zu den generellen, zur generellen Lage an den Anleihenmärkten. Da ist ja jetzt die Bundesanleihe, die 10-jährige, wieder in Richtung 0,6% unterwegs. Das ist ja auch wieder ein extrem schneller Sprung nach oben gewesen. Haben Sie denn diese Gelegenheit auch für die Allianz in Ihren eigenen Investitionen genutzt? Haben Sie da irgendwie jetzt auch profitiert von dem Anstieg und ist es generell positiv oder eigentlich negativ, wenn die Zinsen da jetzt wieder so schnell nach oben gegangen sind? Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Herr Süß. Dann fange ich mal mit dem Solvency II Ratio an. Der Konstruktion nach ist das Solvency II Ratio schon deutlich volatiler als Solvency 1. Und ich glaube, die an der Entwicklung dieses Systems die letzten 10 Jahre beteiligt waren, denen war das schon klar. Ich glaube, es ist eher bei dem externen Publikum wird das noch immer mit Verblüffung wahrgenommen. Wir messen jetzt eigentlich einen traditionellen Versicherer wie eine Investmentbank. Das ist so ein sogenannter Trading Approach, den wir für die Bilanz verwenden. Und damit wird jede Bewegung des Finanzmarktes sofort und ohne Verzögerung da abgebildet. Und das führt eben zu Zahlen, die sich stark bewegen. Im zweiten Quartal könnte ich jetzt sagen, Sie haben schon darauf hingewiesen, nicht nur der Bund ist um gut 50 Basispunkte gestiegen, auch die Zinskurven, die wir in Solvency II für die Bewertung benutzen, das ist die sogenannte Euro-Swap-Curve, die ist um 30 Basispunkte gestiegen und das ist dann ein positiver Effekt auf die Solvenzberechnung. Damit haben wir uns zumindest von diesen extremen Niedrigständen im Moment vom Ende März entfernt. Ist das schon das Ende der Geschichte? Ich glaube, dass Quantitative Easing der Europäischen Zentralbank ist ja geplant bis September 2016. Wir sind also eigentlich erst in den Anfängen des Quantitative Easings. Warum hat das so eine hohe Schwankung bei den Bundzinsen ausgelöst? Ja, ich glaube, da gab es sicher einige Spekulanten, die Quantitative Easing Effekte ausnutzen wollten und rechtzeitig Bund aufgekauft haben und um die denn mit höheren Kursen und niedrigeren Zinsen dann an die Zentralbanken weiterverkaufen zu können. Und aus irgendwelchen Gründen sind diese Geschäfte in den letzten Wochen gestört worden und die Marktteilnehmer, die da lang waren, haben jetzt ihre Positionen wieder schnell geschlossen und darum sind die Zinsen jetzt wieder angestiegen sehr schnell. Diese Schwankungen rund um die Quantitative Easing Effekte werden wir, glaube ich, noch die nächsten anderthalb Jahre sehen und darum wird das Auf und Ab der Zinsen bei relativ geringen Marktumsätzen am langen Ende, glaube ich, sehr, sehr deutlich werden. Haben wir das jetzt genutzt? Gut, wir kaufen jetzt laufend und investieren laufend, also dieses Market Timing jetzt auf den Tag genau ist eigentlich kaum möglich, zumal man ja auch zurzeit nicht weiß, wo die Schwankung morgen hingeht. Die nicht realisierten Gewinne, ich hatte gesagt, knapp 100 Milliarden, es ist ganz präzise, sind es 87 Milliarden, davon entfallen 15 Milliarden auf Aktien, 65 Milliarden auf festverzinsliche und gut 7 Milliarden auf alles andere. Ist das viel? Das ist ein extremer historischer Höchststand, weil alle Anleihenarten so hoch sind und allein 65 Milliarden in den Fixed Income Bereich zeigt schon, dass wir doch wohl in einzelnen Bereichen eine Asset Bubble haben. Dann war noch die Frage nach PIMCO und Griechenland. Das sind ja Investments, die PIMCO tätigt aufgrund von Kundenmandaten und schon alleine aus Sicht der Trennung der Aufgaben und der treuhänderischen Verpflichtung des PIMCO Investment Teams für den jeweiligen Fund gegenüber dem Kunden sind wir grundsätzlich nicht in diese Anlagenentscheidungen eingebunden und ich kann darum Ihnen auch keinerlei Kommentar abgeben, ob das jetzt viel, wenig oder aggressiv oder nicht aggressiv ist. Ich glaube, das waren alle Ihre Fragen, Herr Süß.
Jawohl, vielen Dank.
Nächste Frage, bitte.
Wir kommen nun zu einer Frage von Herbert Fromme von der Süddeutschen Zeitung. Bitte schön.
Guten Morgen, Herbert Fromme, Süddeutsche Zeitung. würde gerne wissen, Herr Wemmer, das Einmalgeschäft, das Sie bei Frankreich monierten, also nicht mehr zeitgemäß in der heutigen Lage, haben Sie also in Deutschland jetzt auch zurück? Bei der Lebensversicherung, gerade der deutschen Lebensversicherung, würde mich interessieren, wie die Kapitalunterlegung sich entwickelt. Die müsste ja eigentlich stark ansteigen. Das sagen jedenfalls auch einige Analysten und kritisieren das. Wie gehen Sie damit um? Also macht die Lebensversicherung noch Spaß unter dem Gesichtspunkt? Und Sie hatten eben gesagt, es gäbe einen Asset Bubble in einzelnen Bereichen. Können Sie da ein bisschen spezifischer sein, in welchen Bereichen und wie spielt sich dieser Bubble dann aus? Also wo wird die Blase knallen?
Gut, vielen Dank, Herr Fromme. Ja, das Einmalgeschäft in Frankreich, das ist ja ein Standardprodukt des französischen Marktes. Da sind jetzt auch die Möglichkeiten der Produktgestaltung eingeschränkt. Und ich glaube, das ist deshalb nicht mehr zeitgemäß, weil man hier die Durchschnittsverzinsung des Bestandes an Kunden bezahlt, die, wenn sie alternativ das Geld eben bei ihrer Bank oder in französische Staatsanleihen anlegen würden, einen deutlich niedrigeren Zinssatz erzielen würden. Und die großen Einmalgeschäfte haben dann den Nachteil, dass man sich das Geld fast billiger bei der Bank leihen kann, als was man beim französischen Lebensversicherer bekommt. Und das wäre dann eine Arbitrage, und das kann nicht im Sinne der Lebensversicherung und im Sinne der Altkunden sein. Ist das in Deutschland ähnlich? Wenn Sie unsere deutschen Einmalprodukte sich ansehen, haben wir die ersten 5 Jahre des Produktes eine reduzierte Verzinsung. Die ist reduziert auf 1,25%, bevor das Produkt die volle Gewinnbeteiligung bekommt. Und das ist genau die Erklärung, weil damit halten wir eben Arbitrageure fern von unserem deutschen Bestand. Und das ist eine der Möglichkeiten, glaube ich, eine faire Lösung zu finden. Nichtsdestotrotz ist das Einmalgeschäft in Deutschland im ersten Quartal leicht rückläufig, weil wir halt ja doch sehr viel stärker auf Perspektive setzen und auch unsere Fixed Index Annuity Produkte, die wir ja nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland verkaufen, wo die Alpha Balance und ähnliche Namen haben. Und das passt, glaube ich, sehr gut. Ist die Kapitalunterlegung in Leben größer geworden? Klar, wenn die Gruppensolvenz gegenüber jetzt, sage ich mal, September leicht gefallen ist, dann ist natürlich ein Treiber der höhere Kapitalverbrauch in Leben, und darum muss man jedes einzelne Geschäft sich sehr genau angucken. Unser größtes Lebensgeschäft in Deutschland, glaube ich, trägt sich noch sehr gut, weil hier die Eigenkapitalunterstützung Solvency II ja sehr stark aus dem Bestand selbst finanziert ist und darum, glaube ich, der Shareholder Return immer noch sehr gut ist. Ja, Asset Bubble muss nicht immer heißen, dass eine Bubble dann auch platzt in dem Sinne, so wie bei der Finanzkrise. Wenn Sie für einen 10-jährigen Bund 6 Basispunkte bekommen haben, dann würde ich das als Asset Bubble bezeichnen, und die Personen, die Papiere mit 6 Basispunkten gekauft haben, haben die Zinsen für 10 Jahre in 4 Handelstagen danach verloren. Das sind für mich eigentlich Bubble-Effekte, wenn ich ein 10-Jahres-Papier kaufe und 4 Tage später sagt mir die Börse, 10 Jahre Zinsertrag sind verloren. Wie soll ich das anders nennen als Bubble?
Ja, glauben Sie denn, also dieser Zustand, dass sowohl festverzinsliche wie Aktien alle auf historischen Höchstständen sind, der wird ja nicht ewig anhalten. Das ist ja auch wenn man finanzwirtschaftlich zurückguckt, ein höchst anormaler Zustand. Der muss sich ja irgendwann entladen, oder?
Also die Zinsen müssen sich sicher wieder auf ein normales Niveau einpendeln. Was das Wort normal bedeutet, das kann ich Ihnen nicht sagen, denn ansonsten würde ich Bill Gross Konkurrenz machen. Dass wir in einer anormalen Zinssituation sind, das ist, glaube ich, klar. Und ich glaube, es trifft auch Deutschland stärker als viele anderen westlichen Länder, weil wir, glaube ich, als Kulturgut nach dem Zweiten Weltkrieg die hohe Sparquote entwickelt haben und deutsche Konsumenten immer darauf achten, im Durchschnitt, dass sie eine hohe Sparquote haben. Und die Leute mit Sparquote sind natürlich jetzt deutlich härter getroffen als die sechste Kreditkarte zum Limit ausgereizt haben. Das sind eben die Wirtschaftskulturen, die sehr stark vom Consumerverbrauch abhängig sind, was Deutschland bisher nicht war. Und die Niedrigzinsphase fordert sicher eigentlich diese deutsche Tugend heraus in dem Sinne. Denn der Sparer zahlt zurzeit die Zeche, um es ganz simpel zu formulieren.
Dankeschön.
Okay. Nächste Frage, bitte.
Wir kommen zu unserer nächsten Frage von Matthias Kampe von der Wirtschaftswoche. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, Matthias Kampe, Wirtschaftswoche. Herr Dr. Wemmer, ich hätte eine Frage zu der Geschichte mit den Österreichern, mit der Hypoalpe. Sie haben es eben ganz kurz erwähnt, die Anleihen sind da, glaube ich, mit 133 Millionen dabei. Hat es da schon Abschreibungen gegeben und was erwarten Sie nun besonders nach dem Urteil vom vergangenen Freitag des Oberlandesgerichts, dass die HETA 2,4 Milliarden an Bayern zurückzahlen muss? Bedeutet das Rückenwind auch für Ihre Geschichte? Danke.
Erstmal guten Morgen, Herr Kampf. Ja, wir haben die 133 Millionen Buchwert abgeschrieben auf 77 Millionen, also die Abschreibung hat 56 Millionen betragen, das ist in verschiedensten Tochterunternehmen und Portfolios. Das Urteil der letzten Woche, das ist für mich noch schwer einzuordnen. Zum einen wird das ja noch durch mindestens zwei Instanzen gehen, bevor es dann in der einen oder anderen Richtung rechtskräftig wird. Und zum anderen wäre dann noch zu klären, wenn es jetzt Reihenfolgen der Gläubiger gibt, wo dann dieses Urteil und die 2,4 Milliarden einzuordnen ist, verbessert oder verschlechtert das dann unsere Chancen, unsere 133 Millionen wieder zu bekommen? Das kann ich im Moment noch nicht sagen. Ich glaube, das ganze Verfahren wird sich noch einige Jahre hinziehen und dann wird sich auch das Land Kärnten und Österreich werden sich vermutlich auch einer Stellungnahme dauerhaft nicht entziehen können.
Danke.
Dann die nächste Frage, bitte.
Wir kommen nun zu Kerstin Leitl vom Handelsblatt für unsere nächste Frage. Bitte schön.
Guten Morgen. Ich wollte noch zwei kurze Rückfragen stellen. Zum einen zum PIMCO. Sie sagten, die Abflüsse gehen erwartungsgemäß zurück. Wann erwarten Sie denn, dass die Abflüsse vollkommen versiegen und dann wieder zu Zuflüssen werden? Und dann noch eine kurze Rückfrage zu Germanwings. Vielleicht können Sie uns da nochmal auf den aktuellen Stand bringen, was die Kosten angeht. Da wurde ja viel darüber diskutiert, ob da jetzt tatsächlich viele Klagen auf die Lufthansa zukommen werden und dass dementsprechend natürlich auch die Versicherungssumme steigen wird. Vielleicht können Sie uns da nochmal kurz einen aktuellen Stand geben. Danke.
Gut, also der Germanwings-Fall, zum einen finde ich, ist das wirklich tragisch für Familien und Freunde. Da meine Familie auch ständiger Nutzer von Germanwings ist, muss ich sagen, trifft ein solches Unglück immer sehr nah. Die Zahl präzise, das wird sich noch, glaube ich, in den nächsten Quartalen entwickeln. Das ist
für uns noch zu früh, da genaue Details zu sagen. Andererseits, da wir hier hohe Rückversicherungsquoten darauf haben, wird es sich für die Allianz irgendwo netto zwischen 20 und 30 Millionen Dollar abspielen. Es ist also jetzt bei aller Tragik des Ereignisses für uns jetzt kein Großschadenereignis. Das ist immer die Rationalität des Versicherers. Bei PIMCO, wir haben, wann das genau aufhören wird, das mit den Abschlüssen, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht genau sagen. Die Trends sind ganz gut. Und ich glaube, neben der PIMCO-Leistung, das Vertrauen in PIMCO als Organisation ist, glaube ich, wieder weitgehend hergestellt. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass in dem Niedrigzinsumfeld Mandate in festverzinslichen natürlich auch von Kunden gewechselt werden in anderes. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wann die Abflüsse aufhören. Wir haben einige gute neue Produkte aufgelegt. Wir haben einzelne Produktkategorien, die hatten auch die letzten 6 Monate positive Zuflüsse. Und ich glaube, es wird sich sicher im zweiten, dritten Quartal hier gut ausspielen. Und dann werden wir wieder auf Wachstum schalten.
Danke sehr. Nächste Frage bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Mirko Reibka vom Platobrief. Bitte schön.
Guten Morgen, Herr Wemmer. Guten Morgen, Herr Groß. Ich habe eigentlich nur eine kleine Nachfrage zu dem, was Frau Leitl gefragt hatte, nochmal zu PIMCO. Wann würden Sie dann sagen, Herr Wemmer, dass es notwendig ist, dass man bei den Kosten reagiert bei PIMCO? Sie sagten vorhin, man rechnet ja mit einem Wiederansteigen, aber selbst der Markt ist ja dafür, unabhängig von dem Effekt Beckerville-Gross, eben nicht sehr günstig derzeit.
Gut, aber wir brauchen auch die Mitarbeiter, glaube ich, für die Kundengewinnung und zum anderen auch um neue Produkte und Anlagen zu entwickeln. Und ich denke, das ist immer ein schwieriger Trade-off. Und jetzt die Reduktion von operativen Mitarbeitern wird jetzt nicht das Ergebnis so beeinflussen, dass wir halt da jetzt den Kostenabbau in den Vordergrund stellen können. PIMCO ist immer noch sehr effizient. Wir hatten auch einige Einmalkosten im ersten Quartal. Deswegen ist der Kostensatz, sieht vielleicht etwas schlechter aus, als er ist. Ich glaube, dass PIMCO in erster Linie an der neuen Strategie und an dem nächsten Wachstumsphase arbeiten muss und jetzt weniger kurzfristig Kostenabbau.
Danke.
Wir sind ja ein langfristiger Investor und nicht nur aufs nächste Quartalsergebnis bedacht.
Danke.
Nächste Frage bitte.
Dankeschön. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir kommen nun zu einer Folgefrage von Oliver Süß von Bloomberg. Bitte schön.
Ja, dann hätte ich noch 2 Folgefragen. Die eine ist 56 Millionen Abschreibung auf Heta. Das sind 42%, wenn ich da jetzt meinen Taschenrechner nicht falsch gequält habe. Passt es oder muss man vielleicht noch ein bisschen mehr machen? Ja, eher so die 50% von der Bundesbank da in den Raum gestellt. Und dann noch zu den Pensionsverpflichtungen, wo Sie gesagt hatten, da hatte man auch noch Adjustierungen machen müssen. Können Sie da noch so ein bisschen was sagen, was da so die Auswirkungen vielleicht mit Blick nach vorne sind? Wird es ein großes Thema werden, die nächsten Quartale? Dankeschön.
Die Abschreibung ist 56 Millionen von 133. Dann stimmen wohl Ihre Zahlen.
Mehr machen oder ist, also wie gesagt, 50% ist glaube ich eher so das, was ich zuletzt immer gehört habe.
Also wir haben jetzt auf den aktuellen Marktwert am 31.03. abgeschrieben. Das ist das, und der Marktwert war 78 Millionen. Wir haben jetzt aktuell einen Buchwert von 77 Millionen. Das ist, glaube ich, richtig. Es kommt, glaube ich, immer darauf an, die 50%, was da der Startpunkt war.
Okay, die zweite Frage war, die wird so gefragt nach den Auswirkungen auf was. Können Sie es bitte nochmal wiederholen, Herr Süß?
Genau, Sie hatten ja gesagt, bei der Solvenzkapitalausstattung, dass man auch bei den Pensionsverpflichtungen nochmal ein bisschen nachlegen musste. Und da klang es so ein bisschen so, als ob das auch noch, also für mich, so habe ich so zwischen den Zeilen gelesen, auch schon kein Thema ist, was so schnell aus der Welt geht. Da wollte ich einfach nochmal hören, wie das denn so der Ausblick ist, also für die eigenen Pensionen. Danke.
Wir haben auch bei den eigenen Pensionen die Anleihen, die die Pensionsverpflichtungen bedecken, langfristiger gestaltet. Und wir werden jetzt im zweiten Quartal zum Beispiel in England ist die Pensionskasse immer ein separates Unternehmen vom Tochterunternehmen. Aber das Risikokapital für die Kapitalanlagen dieser Pensionskasse müssen Sie im Solvency II Modell wieder voll berücksichtigen, eben unter der Theorie, wenn die Gelder da nicht reichen, muss der Arbeitgeber halt nachschießen. Und deswegen muss man jetzt auch unter der Solvency II Anforderung selbst nicht konsolidierte Pensionskassen sozusagen in die Risikopolitik mit einbinden. Wir hatten in England da bisher eine 40-prozentige Aktienquote, und die werden wir jetzt abbauen, weil eine 40-prozentige Aktienquote eine sehr teure Angelegenheit in der Solvency II Rechnung ist, und das ist ja für eine separat bilanzierte Pensionskasse, da macht man also null Return auf das Eigenkapital, was da konsumiert wird, weil das ja für Pensionsverpflichtungen ist, und solche Dinge kann man halt noch gezielter überprüfen und abbauen. Darauf bezog sich meine etwas sibyllinische Kurzformulierung.
Klar, vielen Dank.
Dann kommen wir zur nächsten Frage.
Danke. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um heute eine Frage zu stellen. Wir haben nun eine weitere Frage von Mirko Reitka vom Platobrief. Bitte schön.
Ja, Entschuldigung, da ist mir noch was eingefallen. Zur Allianz Deutschland hätte ich noch mal eine Frage, Herr Wemmer. Zum Sachversicherungsgeschäft. Da hatte ja der Herr Ries, bevor jetzt der Wechsel gekommen ist, gesagt, da sollte im Sommer ein neues Programm aufgesetzt werden, im Grunde als Nachfolge für ZPS, wo auf jeden Fall nochmal ein Ziel bezüglich der Kostenquote genannt wird. Jetzt weiß ich nicht, ob es überhaupt dazu kommen wird. Vielleicht können Sie uns das nochmal sagen. Und mit Blick auf die Kostenquote, ist man mit diesen 98% zufrieden in einem Jahr, wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, was jetzt nicht außergewöhnlich schlecht gewesen ist mit Blick auf Naturkatastrophen? Dankeschön.
Also für Deutschland alleine war der Start mit der Naturkatastrophe nicht gut, denn 7 Prozentpunkte der Schadenkostenquote in einem Quartal, das ist ziemlich viel. Wir rechnen also eigentlich über das Jahr mit, machen die Wetterereignisse so rund 3%, 3-4% in Deutschland aus, also 7 ist für Deutschland ein schlechter Start. Mhm. Für den Konzern ist es okay, weil die restlichen Länder halt so gut wie nichts hatten. Wir haben für den Jahresanfang eine Kostenquote in Deutschland von 25,8%, und wir erwarten, dass die weiter runtergeht bis zum Jahresende nochmal ein paar Zehntelpunkte. Deswegen, wir haben zurzeit keine größeren Maßnahmen geplant. Es gibt immer leichte Verschiebungen, und sicher wird an der Vertriebsstärke immer weiter gearbeitet, aber es sind jetzt im Moment keine
größeren Kostenmaßnahmen, die wir bekannt gegeben haben.
Wird es denn zu ZPS wird da eine Nachfolge geben? Was ist mit Ziel Kostenquote nur für Deutschland?
Das ist zurzeit nicht geplant.
Okay, danke.
Haben wir weitere Fragen?
Ja, noch einmal bevor unserer nächsten Frage. Das ist Stern 1, um heute eine Frage zu stellen. Wir haben nun eine weitere Frage von Michael Flemig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, eine Nachfrage zu Griechenland. Die Verhandlungen spitzen sich ja zu. Es geht um die Frage Zahlungsunfähigkeit nicht oder nicht, Reformpaket. Zwei Nachfragen aus. Welche Folgen hätte das denn, käme es zu einer Zahlungsunfähigkeit aus Allianz-Sicht? Die Staats- und Regierungsanleihen sind ja quasi mit 1 Million nicht mehr existent. Es gibt auch kein großes operatives Geschäft. Dennoch, wie würden Sie denn so eine Situation für die Allianz isoliert einschätzen? Und insgesamt mit dem Blick auf die gesamte Volkswirtschaft Europas gerichtet, gibt ja zwei Positionen. Die einen sagen, der Finanzmarkt spiegelt das richtig wider momentan, dadurch, dass er nicht allzu nervös reagiert, weil entsprechende Sicherungsmechanismen inzwischen in anderen Ländern eingebaut worden sind. Und die andere Position ist, der Finanzmarkt spekuliert eigentlich auf eine Einigung auch in letzter Minute, weil er die Erfahrung in den vergangenen Jahren gemacht hat, dass es genau darauf hinausläuft. Welche beider Sichtweisen würden Sie denn eher unterstützen? Danke.
Ja, das ist natürlich so eine Augurenfrage. Und in der Vogelschau habe ich mich bisher nie besonders gut hervorgetan. Wir glauben schon intern, dass das Grexit-Szenario eine kleinere Wahrscheinlichkeit hat als die Fortführung. Aber es ist, wie Sie sagen, es ist halt eine Stichentscheidung und dann wird man sehen, wie sie herauskommt. Wenn man jetzt den schwierigeren Fall nimmt, des Ausstiegs Griechenland aus dem Euro, es stimmt, wir haben keine, so gut wie keine direkten Exposures, das heißt, der unmittelbare Effekt ist minimal. Wir haben ein gutes Geschäft in Griechenland, aber es trägt natürlich jetzt nicht im großen Umfang zu unseren Gewinnen bei. Die indirekten Folgen, die werden natürlich schon spürbar sein für eine Zeit lang, auch wenn Sie sagen, der Finanzmarkt kann schnell darauf reagieren und sieht das voraus. Wir haben jetzt bei den starken Preisänderungen der verschiedenen Government Bonds in den letzten 3 Wochen gesehen, dass die Marktvolumina eigentlich relativ klein sind. Das ist auch eine Folge des Quantitative Easings. Das heißt, wenn es jetzt Nervosität gibt aufgrund eines Grexit, dann werden wir schon sicher sehr volatile Wochen an den Märkten sehen. Und ich glaube, bei den Euro-Staatsanleihen wie auch bei den Aktienmärkten.
Okay, herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Nächste Frage.
Im Moment haben wir keine weiteren Fragen. Deshalb möchte ich das Wort gerne an Herrn Christian Groß zurück übergeben.
Gut, dann freuen wir uns über Ihre Beteiligung, Ihre Fragen und wünschen Ihnen eine schöne Restwoche, einen guten Feiertag und bis bald.
Ja, vielen Dank auch von mir und schönen Feiertag.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.